Let's Talk Why. In diesem Podcast gehen Christoph Engel und Alessandro Limentani dem Warum ihrer Gäste auf den Grund. Heute zu Gast Christoph Weiß.
Lieber Christoph, bei der Vorbereitung auf dieses Gespräch ist mir aufgefallen, wie sich die Begriffe Handwerk und Kunst oftmals auszuschließen scheinen, obwohl sie sich eigentlich auch gegenseitig bedingen. Zum Beispiel, ohne Handwerk können Musikerinnen und Musiker ihre Kunst nicht auf eine kunstvolle Weise ausüben. Und ein nach dem allgemeinen Verständnis handwerklicher Beruf wie deiner erfordert auch einen sehr hohen Grad an handwerklicher Meisterschaft. Er lässt jedoch auch Raum für Kreativität und ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Handwerkskunst. Schließlich erschafft man als Schneider oder Schneiderin etwas, was einen ästhetischen Wert hat. Wie siehst du in deinem Beruf als Maßschneider das Verhältnis zwischen Handwerk und Kunst? Anders gefragt, ist das Handwerk, was hinter einem maßgeschneiderten Anzug steckt, per se schon eine Kunst?
Sehr gute Frage. Ich würde sagen, das war eigentlich schon eine Steilvorlage. Die Arbeit hinter dem Anzug ist alleine schon eine Kunst, weil diese Jahre von Durchhalten, Wiederholen, 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 bis es irgendwann mal sitzt, so kleinere Sachen im Detail an dem Anzug und dann das Ganze als Gesamtbild zu schaffen und auch noch als Meister die Formanpassung an den Menschen vorzunehmen, würde ich schon als Kunst bezeichnen, ja. Absolut.
Das heißt, es gibt auch ein besonderes Gefühl, wenn der Anzug fertig ist. Ist das sozusagen der Höhepunkt jedes Mal von für dich in deinem Tun oder sind es viele Etappen bis dahin?
Ja, die Anproben an sich. Also so, um das einfach mal nennen zu können, so ein Maßanzug beinhaltet je nach Figur so 2 bis 3, vielleicht auch 4 Anproben, wenn es schwierig ist. Jede Etappe sollte irgendwie bestmöglich in dem Prozess ein Erfolg sein, vor allen Dingen für den Kunden, dass er das als relevant erachtet, was wir da, also oder was ich da mache. Ja, aber natürlich, das ist wie eine Hochzeit am Ende. Wenn man hier demjenigen den fertigen Anzug anzieht, alles ist raus, alles ist gebügelt und dann erster Blick direkt in das Gesicht des Kunden, wenn der Kunde strahlt, Silvester. Die Korken gehen hoch. Ja, so würde ich das nennen.
Da höre ich auch raus, dass die Zusammenarbeit, es ist ja schon eine Art von Zusammenarbeit mit oder wie kann man das besser nennen? Ihr müsst ja auf eine produktive Weise miteinander kommunizieren können.
Wenn der Kunde neu ist, dann ist es auf jeden Fall am Anfang ganz viel Vertrauen. Mhm. Selbst wenn er von jemandem empfohlen wurde oder ich empfohlen wurde an ihn, ist es ganz viel Vertrauen, weil aufgrund der langen Arbeitszeit stellt sich am Ende ja auch ein gewisser Preis raus, der eine Relevanz hat und der nicht niedrig ist im Vergleich zu Konfektion oder industriell schnell gefertigten Anzügen. Da schreckt ja am Beginn die meisten ab, dieser Preis. Ist das relevant? Was bekomme ich da am Ende dafür? Ist das so viel besser? Also Punkt 1 ist Vertrauen in mich, dass ich mein Handwerk beherrsche. Und dann sicherlich in der Zusammenarbeit, ob das nur Längen sind, wie lang das Sakko ist, soll es eher modern sein, soll es eher klassisch sein, wie stark tailliert, wie breit die Revers, dass es nie altmodisch wirkt, oder will das vielleicht direkt in irgendeine Zeit haben, das ist auf jeden Fall eine kreative Zusammenarbeit, ja.
Du hast gerade über den Preis gesprochen, auch über Konfektion, über Maßanfertigung, was ist denn der Unterschied, dass wir es einfach den Zuhörenden einmal erklärt haben, zwischen Maßkonfektion und Maßanfertigung?
Also in der Maßkonfektion sind alle Arbeitsprozesse bis zu eben Minimum runtergeschraubt, also bis zu ihrem Minimum bedeutet ein Minimum, was es benötigt, damit es noch ein Anzug ist. Auch der Formgebung, gerade im Sakko, dass es noch ein Anzug ist, Minimum runtergeschraubt. Wohingegen der Maßschneider viel, viel mehr Handarbeit in das Grundkonstrukt des Anzuges, die Einlage, die am Ende formgebend ist. Die Einlage, um das nochmal kurz anzuschneiden, ist eine Art Zwischenfutter zwischen Außenstoff und dem Innenfutter. Besteht aus Rosshaar, Wolle, Leinen. Das wird vorgeformt und darüber wird über mehrere Arbeitsgänge der Außenstoff im Endeffekt wie ein Bild übergespannt, aufgeheftet nennen wir das. Mhm. Oder unterschlagen, nochmal fachspezifisch. Und das formen wir per Hand. Das ist grundlegend formgebend und das braucht eben seine Zeit. Und man braucht als Meister in dem Moment auch ein gewisses Auge, wie sehr formt man die Brust aus, ohne dass es den Kunden clownesk wirken lässt.
Ja, oder wie kann man gewisse Fehlhaltungen ausgleichen?
Ausgleichen, ja.
Aber was ist dann der Mehrwert für den Kunden, wenn er sich für die Maßanfertigung entscheidet und nicht für die Maßkonfektion und den Unterschied gar nicht kennt? Und er sich einfach sagt, okay, das Einzige, was ich möchte, ist nicht etwas von der Stange. Hm. Ich möchte, dass es ein bisschen individualisiert ist. Aber was könnte ihn davon überzeugen, zu sagen, ich entscheide mich für die Maßartenfertigung und nicht für die Maßkonfektion?
Der Mehrwert der Maßanfertigung liegt viel mehr da, dass wir auf Körperbesonderheiten eingehen, schöne Dinge oder proportionale Dinge, weil wir sind ja alle irgendwie in Proportionen eingeteilt und mhm. auch die Außenwelt sieht uns in Proportionen und steckt uns mhm. in Schönheitsideale. Ob wir das wollen oder nicht, unser Gehirn denkt so.
Ja.
Meine Aufgabe ist es, proportionale oder schöne Dinge rauszustellen und andere Dinge zu verwischen oder vielmehr zu umspielen. Mhm. Also um ein Beispiel zu nennen, wenn jemand sehr beleibt ist, einen dicken Bauch hat, um das mit einfachen Worten zu beschreiben, dem kann ich auf jeden Fall eine Taille zaubern, mhm. was die Maßkonfektion so nicht kann. Weil die Maßkonfektion, muss man sagen, ist trotzdem in feste Blockschnitte eingeteilt, also Konfektionsgrößen. Die werden aber nur in Längen, also sowas wie Ärmellängen oder Hosenlängen oder mal eine Bundweite wird geändert, aber die eigentliche Schale, die ich kreiere, die an den Körper rankommt, ist individuell auf ihn und seine Bedürfnisse angepasst.
Ja, und das kann ich absolut bestätigen. Ich hatte ja die große Ehre und Freude, dass du mir vor 4 Jahren einen Frack geschneidert hast. Und es ist definitiv so, dass ich eine gute Taille hatte, als ich dann diesen Frack getragen habe. Also das ist definitiv ein großer Mehrwert und für den Kunden ein unglaublich tolles Gefühl, weil du merkst, wow, da kann man ganz viel rausholen.
Ja, und noch ein Punkt ist zum Beispiel, die Konfektion oder die Maßkonfektion hat oftmals eine festgelegte Position des Armloches. Das bedeutet, wenn das Armloch zu tief ist und der Kunde seinen Arm nach oben oder seitlich hebt, mhm. hebt sich auch das Sakko mhm. vom Nacken. Ich ziele darauf ab, dass das Armloch so hoch wie nötig ist, ohne dass es den Kunden mhm. stört, dass es ihn, sage ich mal, sticht. Und dadurch, wenn das Armloch hoch genug ist und er den Arm hebt, seitlich weg, bleibt die Schulter ruhig. Mhm. Also ich ziele darauf ab, dass ich auch, was ich damit sagen will, Funktionalität in das Kleidungsstück bringe. Was in eine Konfektion, die auch so nie geben kann.
Ja.
Weil wie gesagt, es sind immer noch vorgefertigte Blockschnitte, die stückweise angepasst werden.
Also es wird ein Mindestmaß an Individualität richtig gewährleistet. Also
natürlich kann man sich dann Stoff aussuchen. Das ist dann halt immer so ein bisschen der Lockvogel, der dann im Raum steht, aber ja.
Aber du hast auch nicht dieses ganze Kundenerlebnis von A bis Z, dass du den Prozess mit begleitest, weil in der Regel ist es ja so, dass du deine Maßkonfektion nach 6 Wochen dann bekommst als fertiges Ergebnis. Mhm. Dann gibt es eine Anprobe und dann werden vielleicht noch kleine Änderungen vorgenommen, aber du siehst nicht, wie das Kleidungsstück entsteht. Du bist nicht an jeder Richtig. Etappe beteiligt sozusagen. Richtig. Und ich glaube, hinzu kommt auch, dass Maßkonfektionen ja kaum noch in Deutschland gefertigt werden, sondern eher günstig mhm. im osteuropäischen oder südeuropäischen mhm. Ausland. Portugal, glaube ich, ist ja auch ein Land, wo das viel gemacht wird.
Ja, absolut.
Und auch dort schaut man ja dann, wie kann man den Preis möglichst drücken.
Mhm.
Sicherlich sind die Arbeitsbedingungen in Europa bessere als in Südostasien. Aber nichtsdestotrotz findet die Fertigung nicht heimisch statt. Man hat keine Kontrolle darüber. Und das ist natürlich anders bei einem Maßschneider, der die Maßanfertigung bei sich im Atelier vor Ort macht. Man hat einen direkten Ansprechpartner und, mhm. wie du es ja gesagt hast, eine Vertrauensperson.
Mhm. Und das kann man jetzt noch weiterspinnen, weil du sagtest, man schickt das ins Ausland. Das Eklige daran ist ja eigentlich, dass man denen die Möglichkeit entzieht, sich dahingehend weiterzuentwickeln, weil die gezwungen sind, von uns die Maßkonfektion anzufertigen und das für die viel lohnenswerter ist, als in den Maßschneidergeschäft. Sicherlich wird es da welche geben,
mhm.
aber verschwindend gering. Also ich meine, unser Handwerk verschwindet sowieso immer mehr. Aber das Eklige ist, dadurch, dass wir diese Produktion ins Ausland verlagern, nimmt man denen immer mehr die Möglichkeit, eigentlich ihr eigenes Handwerk in die Hand zu nehmen mhm. und zu verbessern. Also ich habe es live erlebt bei den Kongressen, bei denen ich war.
Was könnte man denn tun, um das weitere Fortbestehen dieser Profession zu gewährleisten oder zumindest dem zu helfen?
Also inländisch oder allgemein gesprochen?
Allgemein, aber einfach aus deiner Erfahrung heraus.
Ne, zuerst einmal braucht es Leute, die ihr Handwerk wirklich, wirklich gut beherrschen und gute Lehrer sind.
Mhm.
Das ist nie immer einfach zu finden, aber das gibt es natürlich auf jeden Fall. In den letzten Jahren sind sehr viele gute Schneider entweder weggestorben oder haben ihr Handwerk niedergelegt und wollen jetzt ihren Feierabend genießen, also ihren
Ruhestand,
ihren Lebensabend genießen. Ja, was kann man da machen? Also ich selbst würde darauf setzen, sowieso irgendwann unterrichten zu wollen. In welcher Form? Also auf jeden Fall, sicherlich auf jeden Fall Präsenz, aber ich könnte mir auch vorstellen, das online zu machen. Ob das jetzt Lernvideos sind oder eine 1-zu-1-Schulung. Ich finde beides relevant, weil ich es selber ja auch erfahren habe und das gut ist. Aber du brauchst schon einen gewissen Wissensstand, um das, was dir da gezeigt wird, auf einem Bildschirm zu adaptieren.
Das heißt, der erste Ansatzpunkt oder der wichtigste wäre dann bei der Ausbildung. Also auch, dass die Leidenschaft für diese Tätigkeit, das Feuer weitergegeben wird.
Es gibt viele, also jetzt, was ich so an Bewerbungszahlen oder an Interessenten so kenne innerhalb Deutschlands, es gibt viele, die das gerne machen wollen. Aber das sind so viele Stolpersteine zum Ende. Der Mindestlohn, was es den Werkstätten schwierig macht, daran müssen ihre Preise auch steigen. Überhaupt gewisse Preise zu verlangen und die vertreten zu können, da voran steht dann wieder die Qualität. So, nur wenn du wirklich ein gewisses Maß an Qualität hast, beziehungsweise Selbstsicherheit und Überzeugung von dem. Und du hast ja eigentlich nur die Überzeugung in dir selbst, wenn du 100% weißt, das, was du machst, ist erste Sahne.
Mhm.
Und darüber reguliert sich dann wieder der Preis, weil dir das Verkaufen leichter fällt. Mit einem höheren Umsatz kannst du vielleicht auch mehr als nur einen Lehrling nehmen. Dann musst du dir auch, also es ist ja, du musst dir die Zeit nehmen, den jungen Menschen auszubilden. Also wenn ich an eine vorangehende Folge von euch denke, mit Herzensbildung. Also vielleicht jetzt mein Spruch, den ich gerne öfters in Unterhaltungen bringe, im Leben geht es ja nur ums Gefühl. So. Hm. Ob man isst, schläft oder im Leben geht es nur ums Gefühl. So. Und also es muss dir auch eine Herzensangelegenheit sein, das weitergeben zu wollen. So. Das ist viel Arbeit und nicht jeder versteht das, was du ihm erklären willst, direkt.
Und du bildest ja selbst als Maßschneidermeister auch Lehrlinge aus. Merkst du, dass es, nun sind wir alle noch jung, aber merkst du, dass es der Gen Z, wie man ja so schön immer sagt, dass es dort besonders schwierig ist, in denen dieses Feuer der Leidenschaft zu wecken, eben weil sie auch viel im digitalen Raum unterwegs sind?
Die meisten, die das lernen wollen, haben schon das Feuer, würde ich sagen. Mhm. Nur sind sie oft davon überrascht, wie viel Durchhaltevermögen das kostet, dahin zu kommen, wo man hin möchte. Und auch mal gesagt zu bekommen, das, was du gerade gemacht hast, ist ja schön gut, aber bitte nochmal und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal. Das Durchhaltevermögen ist würde ich sagen, wenn du diese Gen Z ansprichst, ich denke, das größte Problem, weil halt auch alles so schnelllebig ist, ne? Mhm. Du musst nicht mehr, du musst nicht. Du kannst von heute auf morgen was anderes machen. Mhm. Aber wenn du durchhältst und all das, was du hast, da reinsteckst, wäre ich der Letzte, der dich nie unterstützt, weil es mir eben selbst so wichtig ist.
Ist das auch eine der Fähigkeiten oder Eigenschaften, die man mitbringen muss für diesen Beruf?
Durchhaltevermögen? Ja. Die größte, würde ich sagen.
Was sind weitere, die praktisch wären?
Praktisch wären, also Fingerfertigkeit auf jeden Fall. Viele der älteren Schneider haben immer zu mir gesagt, einen guten Schneider erkennst du am Knopfloch, wie präzise das gestochen ist. Was könnte man noch sagen? Ein gutes Auge für Formgebung. Aber das spielt dann eher im späteren Bereich, dann, also würde ich sagen im Meisterbereich für Silhouette, wie alles zusammenpasst. Eine Rolle. Ja, aber ich würde sagen, das sind so die Haupt.
Also das Auge, das ist auch was mich bei dir immer wieder fasziniert und ich feststelle. Du siehst auch, welche Farben oder Stoffe zu einem passen könnten. Und du machst 3-4 Vorschläge und in der Regel sind das wirklich welche, die dann auch gefallen. Mhm. Also das habe ich selber gemerkt bei mir. Das hat mein Bruder, dem du ja den Hochzeitsanzug geschneidert hast, gemerkt. Also du hast ein Auge auch für die Farben, die zu der Person passen könnten, der du etwas anfertigen möchtest.
Mhm. Bei dem Punkt würde ich sagen, das kann man sich nur erarbeiten, das hat man oder hat man nicht. Also ohne jetzt egoistisch oder behäblich zu klingen, das ich denke, das habe ich einfach irgendwie. Mhm. Weil da muss ich nicht groß drüber nachdenken. Wohingegen bei meiner Arbeit, das waren Jahre von Blut, Schweiß und Tränen, sich das Handwerk die Fingerfertigkeit anzutrainieren und dann noch das Auge für Formgebung, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Also Schneider und letztendlich Meister, was aber bedeutet, ein Meister muss ein guter Schneider sein, in meinen Augen.
Genau, der Begriff Schneider, du hast ja gerade das erwähnt, Schneider und Meister, und das ist ja nicht unbedingt dasselbe. Der Begriff Schneider ist ja recht allgemein. Könntest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Überblick darüber geben, was darunter alles verstanden wird und worin sich die einzelnen Schneiderberufe unterscheiden?
Also ich würde einfach mal chronologisch dem deutschen Bildungssystem folgen. Also für die Maßschneiderausbildung braucht man kein Abitur. Hilfreich ist es natürlich immer, weil eine gewisse Geistesreife einfach schon da ist, auch aufgrund der 2 Jahre mehr im Gegensatz zur Realschule. Dann beginnt die Lehre, die geht 3 Jahre. Man kann sie, glaube ich, auch verkürzen auf 2,5 bei besonderer Eignung. Würde ich aber nie empfehlen. Ich würde sagen, mach die 3 Jahre und dann. Dann ist mindestens ein Gesellenjahr vorgeschrieben, bilde ich mir ein. Und dann kann man den Meister an den Handwerkskammern in Deutschland anfangen. Die Meisterausbildung ist dann entweder Vollzeit in einem Jahr oder Teilzeit in 2 Jahren.
Aber das heißt, nach den 3 Jahren Lehre hat man da schon den Schneider Titel?
Den oder Schneider, also den Gesellentitel, ja.
Den Gesellentitel, okay.
Also man ist Lehrling und wenn man das abgeschlossen hat, ist man Geselle.
Richtig.
Und dann kann man noch Meister werden. Was sind die verschiedenen Sparten der Schneiderei? Also es gibt ja nicht nur die Maßschneiderei, es gibt ja auch, weiß nicht, Änderungsschneiderei. Unterscheidet sich das dann auch in der Ausbildung?
Ja, ich bilde, ja, also ich habe da nur so gefährliches Halbwissen, würde ich sagen. Also ich glaube, Änderungsschneider ist direkt auch ein Ausbildungsberuf. Mhm. Dann wirst du aber, bilde ich mir ein, auf so industrielle Tätigkeiten halt geschult. Mhm. So schnell wie möglich und so sauber wie möglich zu machen. Mhm. Wohingegen dir in der Maßschneiderausbildung in den 3 Jahren doch Zeit gelassen wird, die Sache zu perfektionieren. Und lernst halt auch den Ablauf mehrerer Kleidungsstücke. Du musst das erstmal in die intelligenteste Herangehensweise, wie man die Hose, die Weste oder das Sakko fertigt oder den Mantel.
Und diese 3 Jahre Lehre sind, wenn ich das richtig im Kopf habe, ja auch zum Teil schon in einem Schneiderbetrieb.
Ja.
Oder, und dann das zusätzliche Gesellenjahr ist exklusiv einfach Praxis in einem Betrieb oder bei einem anderen Schneidermeister.
Genau.
Das heißt, Schneidermeister ist sozusagen die höchste Stufe.
Wenn man das so will, ja.
Ja,
genau. Aber selbst nach der Meisterausbildung, also ich denke, meine Kollegen, die jetzt vielleicht zuhören, die das selber gemacht haben, werden mir nachempfinden, dass nach dieser Meisterausbildung, die ja auf ein Modell ausgeschrieben ist, das deckt bei Weitem nicht das ab, was du brauchst, um ein Meister zu sein. Mhm. Also ich bin jetzt Meister seit im Sommer 9 Jahren und ich würde sagen, erst alles richtig miteinander verbinden, vielleicht seit 3 oder 4 Jahren, dass ich mich selbstbewusst an Menschen da draußen wenden kann und sagen kann, das ist mein Service, von mir bekommst du das Beste.
Hast du dich aus diesem Antrieb, dich auch immer weiterentwickeln zu wollen, auch deswegen noch im Ausland weiterbilden lassen? Kannst du uns da kurz was zu erzählen?
Richtig. Ich habe mir letztes Jahr meinen großen Traum erfüllt und 12, ich bin jetzt seit 15 Jahren im Beruf und seit ungefähr 12 Jahren verfolge ich jemanden ganz besonderen aus London von der Savile Row. Und zwar Andrew Ramrup, dem der Laden Morris Hetwell gehört. Der hat Anfang 2020 eine Online-Schule gegründet, was dann mein Ticket war in die Savile Row, weil das sehr elitär ist. So.
Sag vielleicht noch kurz, was die Savile Row ist.
Die Savile Row ist. Genau richtig, es ist eine Straße in London, an denen sich die besten Herrenschneider der Welt ansiedeln. Mhm. Ohne Italien in Schatten zu stellen, aber die haben eben diese Straße nicht, an denen sich so viel tummelt. Mhm. Ja, und dann habe ich diese Online-Schule da begonnen, habe mein Ticket in diese Welt bekommen, habe mit Aufregung mich vor den Mann da gestellt und habe ihm gezeigt, was ich kann und in recht kurzer Zeit eigentlich hat ihm gefallen, was ich mache. So, er hat mich ernst genommen, er hat mich wahrgenommen und hat mich dann, ja, nach, was war das letzte, 23, hat mich nach ungefähr 2 Jahren dann eingeladen zu ihm nach Hause. Das musste ich dann mit meinem Arbeitgeber halt noch absprechen und planen und bin dann, weil er ursprünglich aus Trinidad und Tobago kommt, die erste Hälfte der Zeit nach Trinidad. Habe bei ihm zu Hause gelebt und hatte dann sozusagen die 1-zu-1-Betreuung mit ihm und seiner Familie und konnte ihn als Menschen kennenlernen. Und dann sind wir in der zweiten Hälfte nach London und da habe ich da in seinem Laden gearbeitet für ihn. Ja, große Erfahrung. Sehr viel gearbeitet. Von früh um 8 bis abends um 8, vielleicht noch manchmal bis um 10 sogar. Selbst an Wochenenden gearbeitet, aber diese Druckphase hat mir jetzt hinten raus mit der Pause, die ich danach hatte, unheimlich viel gebracht.
Hast du da Anekdoten, die du berichten kannst von dieser Zeit?
Ja, eine Anekdote ist, also ich muss dazu sagen, ich war nicht allein, als ich nach Trinidad gekommen bin, war ein Kollege aus Korea schon da. Mhm. Er hat im vorangegangenen Berufsleben hat er Komposition studiert und hat sich dann irgendwann dafür entschieden, in die Schneiderei zu gehen, weil er in London studiert hatte und das immer so gesehen hatte. Ja, er hat das damals nach Trinidad gekommen ist, seit 3 Jahren gemacht, über eine Präsenzschule in Korea. Mhm. hat unheimlich schnell gelernt. Also ich habe noch nie jemanden gesehen, der so schnell so gut geworden ist. Und als Mensch, auch top. Und ich würde das jetzt einfach mal auf seinen Kulturkreis beziehen. Auf jeden Fall, um mit der Geschichte anzufangen. Ich hatte einen Damenbläser fertigzustellen für eine USA-Reise. Und ich habe von früh um 7 bis den nächsten Tag um 3 durchgearbeitet. Vielleicht mit einer kurzen Essenspause. Und er ist die ganze Zeit an meiner Seite geblieben und hat mir beigestanden. Und er hat dann zu mir auch am Ende gesagt, so, in meiner Kultur, ich hätte nicht gehen dürfen. Ich hätte das nie über mein Herz bekommen, dich da alleine zu lassen. In dieser mehr als anstrengenden Situation. Du bist ja irgendwann schlafen so und hast ja auch die Tage davor gearbeitet und so. Also das war auf jeden Fall eine Grenzerfahrung, aber auch eine schöne, weil danach hat das Bier umso besser geschmeckt. Ja.
Du hast gerade von Savile Row erzählt, dass du da in Morris Sedwell Taylor Shop gearbeitet hast. Ich nehme an, du hast da von A bis Z alle Schritte bei der Anfertigung eines Anzugs oder anderer Kleidungsstücke mehrfach mitbekommen. Gab es da einen oder mehrere dieser, die dir auch ein Gefühl gegeben haben oder dir klar gemacht haben, wieso das in Savile Row so besonders ist?
Also jetzt Schritte an dem Kleidungsstück selbst nicht, aber die grundsätzliche Formgebung der ihre, also im Prinzip Sakko, weil das das Erste ist, was du auf Augenhöhe siehst, also die Formgebung ihrer Sakkos, das ist halt speziell englisch. So, also die Taille ist, ich würde es als ist viel, viel mehr rausgearbeitet und es ist eine Art Sanduhrenform. Und auch aufgrund des Wetters auch, ich würde sagen, fester gearbeitet. Die Italiener arbeiten leichter, so mit ihren Einlagen und allem, was drin ist. Reduzierter.
Auch anders von der Form?
Auch anders, also obwohl Italiener sind genauso auf die Taille bedacht und auf Silhouette, aber dadurch, dass die Engländer, man kann schon sagen, schwerer arbeiten mit ihren Einlagen, sieht es eigentlich fast, ja, uniformell aus. Also es hat was von der Uniform, das ist alles fester, statischer. Gerade die Brust und die Schulter. Dann der Ärmelabschluss beziehungsweise der Schulterabschluss ist oft mit, die bezeichnet das als Crown, also als Krone, dass der Ärmel so eine leichte, wie eine Raupe hat. Die Deutschen sagen Raupe. Die Italiener haben eher eine rundere Schulter von dem, was ich so gesehen habe. Ja, aber selbst das findet man in London. In London sind mittlerweile in Nebenstraßen noch italienische Geschäfte, die dann eben den Namen dieser Straße nutzen für sich als Maßschneider. So.
Und das Kundenerlebnis ist auch dasselbe oder ähnlich wie du jetzt auch in deinem...
Ja, hat aber für mich nicht stattgefunden. Das hat für mich so in dem Sinne... Sicherlich habe ich Kunden gesehen, aber es ist sein Laden. Er repräsentiert das alles. Er hat in dieser Szene eine sehr hohe Berühmtheit erlangt und die wollen dann halt auch nur ihn sehen. Sicherlich hat er auch seine Kunden auch mal durch die Werkstatt geführt und die haben Hallo gesagt. Also da gab es zwei Situationen, wo auch eine Deutsche dabei, eine Anwältin, die irgendwie immer davon geträumt hatte, das bei ihm machen zu lassen. Ja, aber Kundenkontakt ist für uns weniger der Fall.
Erlebst du immer mehr Frauen, die sich auch Anzüge machen lassen? Bei Herrenschneidern, also die originell Herrenschneider eigentlich sind, aber weil du jetzt gerade von dieser Rechtsanwältin gesprochen hast?
Naja, schwieriges Thema. Also da ja ich in meiner jetzigen Tätigkeit an der Oper mehr und mehr nur für die Herren zuständig bin, höre ich weniger Meinung von den Damen. Aber wenn ich mal, wir nennen das Hosenrolle, also wenn eine Dame in
eine männliche Rolle
springt, genau, dann habe ich eigentlich für meine Arbeit immer gutes Feedback bekommen. Also, aber in dem Moment ist es eine Verkleidung und kein privates. Also so kann ich so nicht sagen. Ich würde es gerne sehen, ja. Ich würde gerne mehr Frauen in Anzügen sehen, ja.
Warum?
Es ist ein elegantes Kleidungsstück. Warum sollte man immer Kleid tragen? kann ja auch mal die Männerwelt aufmischen, warum nicht?
Ja, absolut.
Du hast gerade gesagt, warum auch nicht mal ein sollten Frauen nicht mal einen Anzug tragen? Da fällt mir ganz spontan die Frage ein, zu welchen Anlässen sollte man oder trägt man heutzutage noch Anzüge? Vorher, durch das Aufkommen des Bürgertums, da ist, denke ich, auch das Kleidungsstück Herrenanzug ja auch entstanden. Auch als Möglichkeit eben für die Menschen oder eben für die Bürger darzustellen, dass sie einen gewissen Erfolg hatten, ohne aber in Geld, also ohne Adel zu sein, ohne von Geld zu kommen. Heutzutage ist es ja aber nicht mehr wie früher gang und gäbe, dass Männer zur Arbeit einen Anzug tragen oder dass sie einen Anzug tragen, wenn sie sonntags in die Kirche gehen. Oder generell auch Fußballtrainer haben wir vorher alle. Also es war viel mehr verbreitet. Ich erinnere mich auch an Erzählungen von meiner Mutter über ihren Vater, dass der auch immer ein Anzug war. Mhm. Und mein anderer Opa väterlicherseits auch. Alle Bilder, die ich von ihm kenne, sind in Anzug. Wie siehst du das? Sowohl in der Welt deiner Kunden, wie sind da deine Eindrücke von wofür sie die Anzüge eigentlich wollen und wann trägst du denn selber Anzug?
Das ist eine sehr schöne Frage, weil das auch eine meiner Fragen ist im Verkaufsgespräch. Also ich taste mich meistens sehr langsam ran. Meine erste Frage ist, tragen Sie denn hin und wieder, also wenn es jetzt eine Kaltakquise ist, wenn man so will, tragen Sie denn öfter Anzug? Wenn dann die Antwort ja kommt, sehr gut, nächster Einstieg, dann frage ich, ob es Schwierigkeiten gibt, ob es mehrere Anzüge sogar gibt, dass man das Interesse für rausstellen kann, wie oft trägt man das, dann frage ich nach Anlässen. Und dann die entscheidende Frage ist, können Sie sich vorstellen oder haben Sie sich schon mal vorgestellt, einen Maßanzug machen zu lassen? Und wenn dann die Frage kommt, kennen Sie jemanden? Ich stehe vor Ihnen. Ja, und um das, also ich finde heutzutage, gerade wenn das so im Berufsleben und im privaten Leben zurückgeht oder gerade im Berufsleben, gerade da sollte man das nutzen, wenn man dann vor all den Kollegen, die in Jeans oder vielleicht höchstens noch Hemd am Arbeitsplatz sitzen und man kommt früh in einen Maßanzug rein. Also wenn das keinen Unterschied macht, du wirst ja automatisch anders gesehen. Du sprichst anders, du stehst anders, du lässt deine Persönlichkeit ganz anders strahlen. Also ich spreche auch von mir selbst, also in einem Anzug gebe ich mich ganz anders.
Du hast es gerade gesagt, es fühlt sich also anders an, einen maßgeschneiderten Anzug zu tragen, als, ich sage es jetzt mal ganz pauschal, Alltagsklamotten von der Stange, also so von der Fast Fashion. Inwiefern fühlt sich das anders an? Also kannst du dieses Gefühl beschreiben? Ich frage einfach auch aus persönlicher Neugier, weil ich nie einen maßgeschneiderten Anzug getragen habe.
Naja, also Jeans oder Chino-Hosen, die sind ja auch mit einer gewissen Bequemlichkeit verbunden. So. Du trittst deinen Tag mit einer anderen Bequemlichkeit an. Du nimmst dich selbst viel ernster, wenn du dich in einer formellen Kleidung siehst. Und du verhältst dich Menschen auch anders gegenüber. Du sitzt anders. Es ist ein Gefühl von, ja, Macht ist jetzt ist zu viel gesagt, von Selbstbewusstsein, wenn es denn richtig sitzt, wenn es dich nirgendwo einengt. Aber es macht ja grundlegend schon mit, du bist dir in dem Moment was wert. Und deshalb kleidest du dich auch so. Wohingegen eine legere Kleidung ja, lässt ihn so in den Tag reinleben halt. Es soll es möglichst angenehm wie möglich sein. Sollte der Anzug auch sein, aber ich finde in einem Anzug, du bist es dir wert, es zu tragen.
Also könnte man das mit einer Ritterrüstung vergleichen?
Kann man so vergleichen. Man kann es als
du legst sie morgens an und ziehst in die Schlacht.
Richtig. Tom Ford hat mal gesagt, in seiner Midlife Crisis, er hat sich jeden Morgen in Anzug angezogen, ohne den hätte er es nicht geschafft. Einfach um sich selbst auch zu pflegen.
Und das hat in dem Fall ja dann auch überhaupt nichts Oberflächliches.
Nee, es geht
nicht. Und es stärkt dich ja.
Richtig. Es ist ja grundlegend so, selbst, also wenn Menschen viel Geld haben, kommt ja eigentlich immer mehr nur die wirkliche innere Persönlichkeit raus. Und es zeigt sich, ob jemand ein guter Mensch ist oder ein schlechter Mensch ist, was er mit dem Geld macht und wie er andere Leute behandelt. Mhm. Weil ab dann hat er einen gewissen Frieden, so zu handeln, wie er gerne handeln möchte. Mhm. Ob es Partner sind, ob es der normale Umgang auf der Straße mit Menschen ist. Ja. Und genau dasselbe sehe ich im Anzug auch. Wenn du dich selbst wohlfühlst in deiner Haut, erst dann kommt deine wirkliche Persönlichkeit zum Tragen.
Und der maßgeschneiderte Anzug, um jetzt auch nochmal im Vergleich zur Maßkonfektion das zu betonen, ist dann wie eine zweite Haut.
Richtig. Eine funktionable zweite Haut.
Du hast gerade gesagt, man sitzt auch anders, man steht auch anders. Meinst du dadurch, dass durch dieses Gefühl man eine selbstbewusstere und dadurch auch bessere Haltung einnimmt?
Ja.
Wie funktioniert das aber dann beim Maßabnehmen? Sollte der Kunde oder die Kundin, wenn es ein Damenanzug ist, sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten möglichst leibgerecht hinstellen? Oder sollte sie die Haltung annehmen, die sie, ihre Alltagshaltung, auch wenn diese schlecht ist?
Ja, ja. Alltagshaltung. Also ein Anzug in dem Sinne ist ja im Endeffekt nur ein perfektes Produkt, wenn jemand komplett stillsteht. Du bewegst dich ja auch in einem Anzug, was ganz normal ist. Also es wird hier und da so oder so Faltenzüge geben. Also in dem ersten Maßnehmen ist es mir schon wichtig, dass der Kunde seine Alltagshaltung behält. Deshalb versuche ich den Kunden dann möglichst auch in den Smalltalk einzubinden, dass er sich entspannt.
Mhm. Du meinst, weil er dann, wenn er den Anzug trägt, trotz besten Willens immer wieder auch in seine Alltagshaltung richtig, fallen wird?
Absolut, genau so ist es. Aber nichtsdestotrotz, um jetzt von dem nochmal auf den Punkt zurückzukommen, wo du wahrscheinlich hin wolltest, man steht anders, man sitzt anders.
Genau.
Damit meine ich auch die Eleganz der Bewegung. Umso reduzierter deine Bewegung ist, man kann das auch auf Logos setzen, umso reduzierter das Logo ist, umso eleganter wirkt das.
Mhm.
Darum brauche ich nur zu Chanel gucken, dieses CC. Das ist die Logomarke schlechthin. Und umso reduzierter und gewählt du deine Worte und deine Gesten sind, so das wollte ich damit ausdrücken, umso mehr wirst du ernst genommen und
souverän auch.
Souveräner, ja.
Wir haben vorhin über den Parcours gesprochen, eines Schneiders von der Ausbildung bis hin zum Meister. Ich hätte gern noch zwei Folgefragen dazu gestellt oder eine Abgrenzungsfrage und eine Folgefrage. Die erste ist, kann man das eigentlich auch studieren und wenn ja, ist das sinnvoll? Das wäre die erste Frage. Und die zweite ist, hat Maßschneiderei auch etwas mit Modedesign zu tun?
Ich gehe mal auf die erste Frage ein und zwar, ja, das kann man studieren. Dann speziell für den Theaterbereich. Das nennt sich Gewandmeisterstudium, kann man in Dresden und in Hamburg machen, soweit ich das weiß, in Deutschland. Das ist dann ja auch zeitgeschichtlich, also es werden halt auch viele historische Sachen durchgenommen. Es gibt da, soweit ich weiß, immer wieder Projekte, die dann gewisse Epochen durchnehmen. Es ist halt breiter gestreut, das Feld. Du bekommst dann ja, eben auch die Schnitttechniken von den damaligen Zeiten nahegebracht.
Also schon auch praktisch, nicht nur theoretisch.
Ja, ja. Also es sind dann halt immer Arbeitsproben. Ich glaube, das Studium in Dresden geht 4 Jahre.
Okay.
Ja, es müssten 4 Jahre sein.
Und da muss man trotzdem vorher eine Lehre machen?
Ja.
Okay.
Lehre und 6 Monate Berufserfahrung.
Okay.
Und dann halt die Aufnahmeprüfung. Ich würde dazu schon raten, ja, natürlich. Gerade wenn man ins Theater gehen möchte oder in die Oper. Weil der Weitblick auf die Kostüme, die sozusagen verlangt sind oder abgebildet werden in manchen Geschichten oder Stücken und Epochen, einfach viel mehr gegeben ist. Wohin bei mir, aber meine Leidenschaft ist nur bei, ich sage mal, klassischen Anzügen. Sicherlich kann man auch was Verrücktes machen, aber das Grundrezept bei mir ist klassisch. Ja, wer ins Theater gehen möchte, Gewandmeister unbedingt.
Und die Frage zum Modedesign?
Zum Modedesign, ein Stück weit schon, ja. Auf Kleinstserie, also für einen Menschen, Es wird natürlich auch Menschen geben, die dann den Anzug sehen, wenn er ein besonderes Design hat und sich sagen, das hätte ich auch gern. Mhm. Und dann wird es halt wieder individuell auf ihn dann sozusagen umgemünzt. Aber ja, es hat schon was mit Design zu tun. Natürlich.
Aber jetzt nicht so, als wenn man nur Modedesign studieren würde.
Kein Runway.
Wo man ja auch Kleider dann designt und all diese Sachen.
Nee. Es ist halt dann speziell nur auf die Nische des Anzugs.
Mhm. Mhm.
So kann man das sagen.
Du hast gerade die Semperoper in Dresden erwähnt, einer deiner jetzigen Arbeitsplätze. Könntest du uns kurz erzählen, wie der Alltag eines Schneidermeisters in der Semperoper Dresden aussieht?
Ja, der Alltag sieht so aus, dass ich früh an meinen Tisch komme, mir den groben Überblick verschaffe, was am Tag eventuell an Anproben, an Maßnehmen, an Stückübernahmen mit dem Kostümbildner ansteht, also alles zu seiner Zeit natürlich. Und dann in den meisten Fällen starte ich, was rauszuschneiden mit einem vorhandenen Schnitt, weil für unsere Chorleute zum Beispiel habe ich mehr oder weniger jetzt im letzten Jahr jedem einen individuellen Schnitt zugeteilt, der sich dann je nachdem sich die Körperfülle verändert oder nicht, dann angepasst wird.
Mhm.
So kann man dann schneller reagieren, wenn es heißt, der wird gerade in das Stück, in die Rolle geworfen und der braucht den und den Anzug oder das historische Kostüm, hat er einen Grundschnitt. Den gebe ich dann an meine zwei Gewandmeisterkollegen, weil man muss sagen, ich bin in Dresden Zuschneider, / Meister und über mir stehen nochmal zwei Gewandmeister, die das Organisatorische und wie die Schneider für welche Stücke effizient arbeiten. Zeitlich auch gesehen, dass dann alles zu seinem Zeitpunkt fertig ist. Ja, dann schneide ich das raus. Eventuell kommt ein Solist zum Maßnehmen, der wird dann Maß genommen. Ich weiß jetzt schon, für welches Stück in dem Moment er einzuteilen ist. Dann mache ich den Schnitt, schneide dann das zu, verteile vielleicht ein Stück weit Arbeit. Wir haben ja auch Repertoire, also laufende Stücke, in denen Sachen einfach nur angepasst werden an neue Sänger. Steckt das ab in der Anprobe, gebe das weiter in die Werkstatt, kommuniziere, zu welcher Zeit es fertig sein muss. Und meistens ist dann der Tag schon gelaufen.
Also es ist schon auch eine Tätigkeit, die diverse Bereiche umfasst, umso mehr für dich, weil du ja auch Privatkunden hast.
Mhm.
Auch allgemein in meiner Vorstellung der Tätigkeit als Maßschneider oder Maßschneiderin, ist das eines der sehr spannenden Sachen daran, dass sie so viele verschiedene Ebenen umfasst.
Mhm.
Und dadurch, obwohl sie so hochspezialisiert ist,
mhm.
hochspezialisiert ist, dadurch auch was Holistisches hat. Also die Ebenen, die mir einfallen, hauptsächlich sind die erstmal die menschlich-empathische Ebene,
ja.
Weil man ja eine Beziehung zum Kunden, zur Kundin aufbauen muss. Dann gibt es natürlich die handwerklich kreative Ebene. Wir hatten vorher gesprochen über Handwerk und Kreativität bzw. Kunst. Ne, man handwerklich kreativ, weil man ein Kleidungsstück anfertigt, was vorher nicht da war. Und auch die taktil-sinnliche Ebene durch die Beschäftigung und den Umgang mit Stoffen.
Hm.
Würdest du dieser Differenzierung zustimmen oder fließen diese Ebenen für dich miteinander zusammen?
Ich stimme dem Ganzen sehr zu, weil jedes eine neue Herausforderung in sich selbst ist. Und sicherlich beherrsche ich das ein oder andere besser und das andere und eine Sache dann wieder schlechter. Aber ich denke, das ist menschlich und ja, Herausforderung macht ja am Ende des Tages auch Spaß. So, deswegen, also sonst würde es ja langweilig werden.
Und welcher Aspekt deines Berufs erfüllt dich am meisten?
Der Zuschnitt. Wenn ich jemanden ganz neu kennenlerne, das Maß nehmen, dann meine Interpretation seines Körpers in den Schnitt, dann der Zuschnitt und dann die erste Probe.
Also der Moment
wie,
der
Wahrheit. Wie meine Interpretation seines Körpers und der Maße dann schon funktioniert in der ersten Anprobe.
Weil der Rest dann einfach nur noch
Anpassung ist.
Anpassung ist. und Anfertigung.
Richtig.
Ist das auch dann die längste Zeitspanne zwischen Maßabnehmen und erste Anprobe?
Meistens, das ist eigentlich, sind es noch recht kurz, dass die längste Zeitspanne ist dann, also wir reduzieren das in der Oper eigentlich so auf 1 bis 2 Anproben.
Dagegen mit einem Privatkunden sind es.
Kann es schon so mal viele, 3 bis 4 sein, je nachdem, wie schwierig das Ganze ist. Und dann ist die längste Zeit dann eben für den Maßschneider, der das dann nach der ersten Anprobe bis zur Fast-Fertigstellung, je nachdem, ob ich noch eine zweite Anprobe möchte, dann fertig macht.
Wie viele Stunden sitzt man ungefähr an einem dreiteiligen Anzug, das heißt Sakko, Hose, Weste?
120 Stunden, also ich selbst. Ich mache sehr viel mit der Hand, was den meisten Teil der Zeit beansprucht. Du kannst einfach mit der Hand diese Lagen, die ja doch in dem Anzug sind, viel besser verformen oder Formen in die Form bringen, die du gerne hättest. Ja, und ja, Maschine, du bist halt mit der Maschine doch limitiert, weil das einfach eine Oberfläche ist, über die du das Kleidungsstück durchziehst und deine Naht entsteht, wohingegen du mit der Hand ganz anders in Ecken reinkommst und das Teil formen kannst.
Gibt es da so mit dem Aufkommen der neuen Technologien, also es gibt ja auch Nähroboter und solche Geschichten, gibt es da Möglichkeiten, Zeit einzusparen, ohne einen Qualitätsverlust zu akzeptieren? Oder ist das eher schwierig, weil natürlich die menschlichen Gelenke viel filigraner sind als die eines Roboters?
Auch schwieriges Thema. Also ich stelle es mir zum Beispiel ganz, ganz schwierig vor, wie ein Roboter einen Ärmel einnäht. Weil, das ist jetzt sehr fachlich, aber ich versuche es einfach mal zu beschreiben. Der Grundkorpus des Sakkos an sich hat ja das Armloch. Da rein muss der Ärmel eingesetzt werden und das sind im Prinzip 2 Ovale, die aufgesetzt werden oder aneinander gebracht werden. Aber in dem Ärmel ist von, ich würde jetzt mal sagen, Anfang Brustmuskel bis Anfang von dem Lattenmuskel eine Mehrweite enthalten. Also die Strecke in dem Ärmel von Brustmuskel bis Anfang Latissimus ist 3 Zentimeter länger als die Strecke in dem Teil an sich. Das hat zum einen mit Formgebung zu tun, dass der Ärmel entspannt über den Arm fällt, also hauptsächlich. Wie das zum Beispiel ein Roboter bewältigen kann, diese genaue, also diese Einteilung dieser 3 Zentimeter, die nicht überall gleich, also diese 3 Zentimeter werden nicht gleich verteilt in dem Armloch an sich, sondern es gibt so gewisse Bereiche, wo du auch mal mehr einlegen kannst.
Also ich würde sagen, die Standardisierung ist sehr, sehr schwierig, weil es letztendlich doch immer individuell ist.
Richtig, weil du musst es drehen, du musst es bewegen, du musst da irgendwie rankommen. Und also ich kann mir das sicherlich vorstellen, also alles ist möglich.
Gibt es denn Punkte, wo du sagst, das wäre ohne weiteres eine Zeitersparnis, die vielleicht dann in der Konsequenz auch dazu führt, dass man den Preis reduzieren kann für den Kunden, also immer im Interesse des Kunden?
Also soweit ich das weiß, gibt es Taschen, also Maschinen, die Taschen so mit ihrem Arbeitsgang einnähen, die auch Luftdruck gesteuert sind und die Teile dann so anblasen das zum Nähfuß, dass das da alles in die richtige Bahn kommt. Teilweise auch mit Greifarm, aber da bin ich stehe da zu wenig drin. Aber auf jeden Fall Taschen, ja. Taschen kann man dafür benutzen. Und dann so Längsnähte.
Was sind das?
Längsnähte sind wie, also ein Ärmel zum Beispiel besteht aus 2 vertikalen Nähten, die im Prinzip einen Roboter mit, also die 2 Teile dann an seinen Nähfuß ranzieht und dann einfach nur noch eine gerade Naht ziehen muss. Er nimmt sich die 2. Naht und zieht die durch. Also das bilde ich mir ein, das gibt's schon.
Ich hatte auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch ein YouTube-Video gesehen, wo ich glaube ein Laden auf der Savile Row, wo sie erzählt und auch gezeigt haben, wie sie während der Corona-Zeit mit Robotern gemessen haben.
Ja.
Also kennst du das auch?
Und zwar haben die von Ärzten so eine Videoroboter. Mhm. Also die haben mit Ärzte-Teams gesprochen. Ich glaube, das war das Huntsman? Ich glaube,
ich glaube, Huntsman war das gewesen.
Die haben sich dann einfach mit Ärzte-Teams zusammengesetzt und haben dann, um dem Kunden halt fernzubleiben, dann so einen Medizinroboter eingesetzt, der halt an den Kunden ranfährt und vielleicht auch gewisse Raster und Verhältnisse hat, wie er Sachen dann halt einschätzen kann. Also von den Maßlichkeiten. Natürlich ist es immer besser, wenn du als Mensch an denjenigen rantrittst, weil es ein dreidimensionales Objekt ist und kein Bildschirm. Aber für jemand, der das schon lange macht, der ein geschultes Auge hat, ist das auf jeden Fall relevant. Mhm. Also ich mache mir auch immer, nachdem ich die Anprobe gemacht habe, mache ich mir Arbeitsfotos. Gerade wenn ich irgendwie eine Schwierigkeit hatte, wo ich mir denke, oh, ich brauche jetzt mal 5 Minuten so und dann gucke ich mir das nochmal an in Ruhe. Mhm. Und dann finde ich meistens, also die meisten, ich finde eigentlich immer die Lösung, weil ich die Zeit habe, darüber nachzudenken und es in mir gärt. So. Mhm. Also
Es gibt auch 3D-Kabinen, wo man die Maße nehmen kann. Mhm. Also auch davon habe ich schon gehört.
Ja, aber die würden auch nur funktionieren, wenn man den Techniker, also den Programmierer, verbindet mit dem Wissen eines Maßschneiders. Also die Schnitttechnik muss mit dem Programm an sich so gut verbunden sein, dass der Computer anhand der Maße und der Körperform, die er da abliest, das direkt in zweidimensionalen Schnitt bringt. Mhm. Und das fehlerfrei zu machen, was ja am Ende dann das Ziel des Ganzen ist, ist unheimlich schwierig. Mhm. Also ich könnte mir das für die Zukunft auf jeden Fall vorstellen. Total. Aber dann bräuchte erstmal eine Firma, die diese Computer oder diese Maschinen herstellt, bräuchte erst einmal jemanden, der wirklich aus dem Fach kommt und diese Daten da einschreibt. Mhm. Oder die es sichtbar macht für das Programm.
Ja, und das kostet natürlich mal viel Geld, dann solche Sachen zu programmieren. Mhm. Und dafür ist dann die Maßschneiderei doch vielleicht zu sehr Nische. Mhm. Vielleicht würde sich das aber trotzdem lohnen, wenn man sich fragt, wie kann man Fast Fashion überwinden. Mhm. Dazu vielleicht ein bisschen Kontext. Fast Fashion ist ja ein Geschäftsmodell, das darauf beruht, dass man in kurzer Zeit Kollektionen verändert, den Trends nachgeht und die sozusagen verkauft. Also in jedem Quartal gibt es eine neue Kollektion und die bringt man dann an den Mann oder an die Frau. Das klingt natürlich alles erstmal ganz schön, denn Fast Fashion imitiert ja große Modehäuser und versucht das dann billig und günstig nachzumachen. Aber das hat natürlich alles ökologische, sozial und ökonomische Nachteile. Die größten sind natürlich ökologische Natur. Es ist tatsächlich so, dass die Bekleidungsindustrie heutzutage 10% der weltweiten Kohlenstoffemissionen verursacht und nach der Ölindustrie der zweitgrößte industrielle Verschmutzer weltweit ist. Mhm. Es gibt noch ganz, ganz viele andere Nachteile von Fast Fashion. Es hat Nachteile für die Süßwasserressourcen. Es wird also für die Anfertigung einer einzelnen Jeans werden bis zu 7500 Liter Wasser benötigt, was enorm ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass die weltweiten Süßwasserressourcen immer weniger werden durch die globale Erwärmung. Und natürlich ist auch der Einsatz von Chemikalien sehr relevant. Pestizide, Insektizide werden verwendet, um nicht biologische Baumwolle letzten Endes freizuhalten von diesen Schädlingen. Außerdem bestehen bis zu 64% der produzierten Kleidungsstücke aus Kunststoff. Das sind also kleine Mikropartikel, die sich durch jeden Waschgang lösen und damit natürlich auch den in das Wasser eindringen, nicht immer rausgefiltert werden können aus dem Wasser und damit natürlich auch den menschlichen Organismus schädigen. Mhm. Und so weiter und so weiter. Es werden Millionen Tonnen von Abfall produziert durch weggeworfene Kleidung. Fast Fashion bedeutet nämlich auch, wenn das Quartal rum ist, dann ändere ich meine Kleidung. Langer Rede, kurzer Sinn. Ist es vielleicht so, dass so wie ja Fast Food Slow Food hervorgebracht hat als Gegenbewegung, ist es vielleicht so, dass wir als Gegenbewegung zu Fast Fashion, Slow Fashion, und vielleicht ist ja Maßanfertigung in dem Sinne eine Art von Slow Fashion, brauchen, um diesen Trend zu stoppen, um vielleicht auch die Menschen dazu zu bewegen, Bewusstsein zu entwickeln, nicht nur natürlich für das Wohlergehen des Planeten, aber auch das, was sie tagtäglich an ihrer Haut tragen, und sich zu fragen, hey, wie können wir da eine Änderung herbeiführen? Ist Maß eine Lösung?
Aus einem Grund auf jeden Fall, und zwar, weil du dein Kleidungsstück aufgrund des Preises und der Reise, die du da auf dich genommen hast, bis es denn fertig war, so viel Zeit und ja, Geld reingesteckt hast, dass es dir das viel mehr wert ist, das zu pflegen, und du das Ganze als etwas Besonderes siehst. Also von dem Standpunkt her auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, die Maßschneiderei ist schon sehr luxuriös am Ende des Tages, aufgrund des Preises. Und also es steckt zwar, ich würde sagen, ja, es steckt mit drin, aber nicht zu 100%. Slow Fashion ist ja am Ende auch ein Stück weit dann Recycling, in Freizeitkleidung. Dass gewisse Sachen dann entweder so, wie sie sind, direkt genutzt werden und aufgearbeitet werden, oder die Fasern in ihre Bestandteile aufgelöst werden. Ich würde sagen, das geht wahrscheinlich nicht mit allen Dingen, also mit Baumwolle und mit Wolle, ob man das zurückführen kann, kann ich nicht sagen. Bei Synthetikfasern bin ich überzeugt, dass man das kann und dass man dadurch den Grundstoff wieder neu verwenden kann. Mhm. Aber dazu gehören bestimmt auch wieder einige Chemikalien. Schwierig. Also da würde ich, um dem Ganzen entgegenzuwirken, würde ich dann eher sagen, alte Sachen aufarbeiten, reinigen, und dann sind sie auch wieder individueller. Weil in diesen großen Firmen, in denen Altkleider ankommen, wenn jetzt nicht gerade eine Firma ihre Abfälle da reingibt, das ist ja doch sehr individuell, was in diesen Kleidercontainern da irgendwie ankommt. Ja, aber die Maßschneiderei ist schon sehr luxuriös und individuell. Aber es ist natürlich dadurch, dass es mehr geschätzt wird, trägt es dazu bei.
Ist dir in deiner Arbeit mit Privatkundinnen und Kunden das Thema Nachhaltigkeit und auch Herkunft wichtig? Also ich denke jetzt vor allem in Bezug auf die Stoffauswahl.
Einige, also Holland & Sherry und Skabal setzen schon darauf, zu zeigen, wie auch die Schafe gehalten werden. Und die Wolle von A nach B kommt. Das ist schon mal Punkt A, wo es überhaupt losgeht. Dann, ich benutze, was die Industrie oftmals benutzt, also die Industrie benutzt oftmals Klebeeinlagen, um Sachen zu unterstützen, zum Beispiel den Oberstoff griffiger zu machen oder vor Faltenbildung mehr zu schützen. Also die Industrie unterklebt oftmals komplette Teile, um die Knittereignung zu reduzieren, ja, die Langlebigkeit zu unterstützen, was hingegen aber wieder sich ablöst in chemischer Reinigung und der Kleber am Ende ja auch Chemie ist. Also ich klebe so gut wie gar nicht. Alle Einlagen, die ich da einbringe, sind mit Hand eingebracht. Und dann halt auch mit Handstichen so fixiert, dass sie sich nicht lösen können. Und dadurch ist das ganze Kleidungsstück auch langlebiger, weil die Lagen, die da sozusagen in dem Kleidungsstück existieren, miteinander arbeiten. Die sind direkt so angelegt über das Wissen meiner Vorkollegen, was ich mir angeeignet habe durch die. Also was ich damit sagen will, ist, über Jahre hinweg hat sich dieser Prozess oder dieses Gebildeanzug ja in den Richtungen entwickelt. Die Industrie hat es halt irgendwann aufgegriffen, hat die Prozesse runtergeschraubt und die Auflagen erhöht, den Preis minimiert und dadurch einen höheren Absatz generiert.
Also wir hören, du hast in allen Bereichen, in allen Aspekten und auch in allen Schritten bis zum Anzug in deiner Tätigkeit allerhöchste Ansprüche.
Ja.
Eine Frage, lieber Christoph, inwieweit definierst du dich über deinen Beruf?
Das ist eine schöne Frage. Ich würde sagen, ich habe mich selbst gerade in anstrengenden Phasen nochmal neu selbst, also ich habe mich neu oder überhaupt erstmal kennengelernt, wie ich unter Druck agiere. Wie viel bin ich mir selbst oder meine Arbeit ist mir wert, also Selbstwertschätzung. Ich würde sagen, über die letzten Jahre, umso besser ich geworden bin, umso weniger definiere ich meine Persönlichkeit über die Arbeit.
Mhm, das finde ich sehr spannend.
Weil ich zufriedener mit mir selbst geworden bin. Jetzt durch die Arbeit und durch den Kontakt mit Menschen weiß ich, wer ich bin.
Das finde ich eine tolle Aussage und sehr, sehr wahrhaftig auch. Ja. Mhm. Heißt das dann vielleicht, ich spinne jetzt ein bisschen, dass du in einigen Jahren dir auch vorstellen könntest, dann was anderes zu machen? Oder wird das Schneider sein, sage ich jetzt mal, dich dein ganzes Leben lang begleiten?
Ich antworte mal von hinten nach vorne. Also ich würde sagen, ja, das wird mich mein ganzes Leben lang begleiten, weil es mir die Möglichkeit der Selbstfindung gegeben hat. Mhm. Oder es mich die ganze Zeit in der Selbstfindung begleitet hat.
Ja.
Aber ich könnte mir natürlich auch vorstellen, was ganz anderes zu machen, weil das ist am Ende ist es dann doch körperliche Arbeit. Also dieses Punktuelle, die ganze Zeit auf eine Sache über deinem Knie oder an der Maschine sitzen, das geht total über den Körper. Ja. Anders als jemand, der auf dem Bau arbeitet. Natürlich, die heben halt schwer. Aber wir haben diese sogenannte Zwangshaltung, in der du dich die ganze Zeit hältst, bis dein Arbeitsgang durch ist. Mhm. Deshalb sollte man auch den Arbeitsalltag so kreativ wie möglich gestalten, verschiedenste Arbeitsprozesse.
Du meinst, dass man auch immer in Bewegung bleibt?
Genau.
Ja.
Ist das eigentlich ein Thema in der Schneiderei? Ergonomie?
Ergonomie, dann wir machen zum Beispiel mittags immer eine Viertelstunde Sport. Mhm. Auch eine sehr gute Sache fürs Gemeinschaftsgefühl.
Ihr macht das zusammen.
Ja, es gibt immer was zu lachen. Das ist herrlich, ja. Sowas. Und dann Tätigkeiten, bei denen halt dann auch mal ein kurzer Fußweg ist, so, und das miteinander zu verbinden.
Also damit es möglichst dynamisch
bleibt. Ja.
Wir haben jetzt gerade über Zukunft gesprochen. Ich erinnere mich, wir waren 2022 beim Bundeskongress des Maßschneiderhandwerks / European Master Tailor Congress in Dortmund. Und du hattest mir damals gesagt, bevor wir dorthin gefahren sind, beobachte mal und schildere mir danach deinen Eindruck. Und mein Eindruck war eigentlich damals, dass die Branchenvertreter und Vertreter sehr, sehr fatalistisch sind. Also sie ergeben sich ihrem Schicksal und sie blicken sehr, sehr düster in die Zukunft und sind aber gleichzeitig auch gar nicht bereit, etwas zu verändern, weil sie Angst haben, dass jede Veränderung zu einem Qualitätsverlust führen könnte. Mhm. Also da ist ein gewisser Zielkonflikt, sagen wir es mal so. Mhm. Und das deckt sich natürlich so ein bisschen mit den Zahlen. Das ist jetzt so ein bisschen Zahlenschlacht, die ich hier mache. Wir haben uns mal angeschaut, wie sich die Zahl der Maßschneiderbetriebe in der Bundesrepublik entwickelt hat und haben gesehen, dass also zwischen 1949, als es über 45.000 Maßschneiderbetriebe in Deutschland gab, diese Zahl zurückgegangen ist auf 13.800 im Jahr 2021. Das hat sicherlich auch Gründe, die im Aufkommen von Fast Fashion liegen und so weiter und so fort. Tatsächlich werden von diesen 13.800 aber nur noch knapp 60 Betriebe als die wirklich traditionellen, dass die handwerklichen Standards wahrenden Betriebe angesehen. Also das ist wirklich das Minimum. Und wir sehen ja, dass sehr, sehr viele modernere Betriebe aus dem Boden sprießen, die das Maßschneiderhandwerk als ein solches verkaufen, nachher aber meistens nur Maßkonfektion anbieten. Generell ist es aber so, dass diese noch bestehenden Betriebe in Zukunft, wir haben es ja schon vorhin besprochen, sich überlegen müssen, übergeben wir unseren Betrieb an die jüngere Generation oder schließen wir den Betrieb, weil die Inhaber meistens über 60 Jahre alt sind. Also das ist ein großes Problem, was wir natürlich generell im Handwerk haben. Es gibt Fachkräftemangel, die auszubildenden Plätze sind dadurch natürlich auch limitiert, weil es immer weniger Angebot gibt von denjenigen, die Azubis annehmen können. Dieser Fatalismus, der besteht in der Industrie, ist das vielleicht auch eine Chance für junge, dynamische, leidenschaftliche Maßschneiderinnen und Maßschneider, diesen Moment zu nutzen als Chance und sich sozusagen selbstständig zu machen, rauszugehen in die Welt und zu sagen, hier bin ich und ich weiß genau, was ich will und komm zu mir.
Das ist eine sehr große Chance, gerade dadurch auch, dass man durch die sozialen Medien ja kaum noch Investitionen tätigen muss in Außenwerbung oder wie man gesehen wird, in Marketing. Mhm. Nur ist es dann wichtig, dass man am besten eine Person dafür hat, damit man die Zeit und die Sicht auf die eigentliche Arbeit, um die es geht, nicht verliert. Mhm. Natürlich gehört das dazu, dass dann jemand auch mit einem gewissen Auge und einer Leidenschaft für die Sache dann dabei ist, weil es muss ja bestmöglich verkauft werden. Aber gerade heute haben wir ja die Möglichkeit, weit gestreut zu zeigen, dass wir besser sind. Soweit habe ich noch, ehrlich gesagt, noch nie gedacht. Das ist ein guter Anreiz. Mhm.
Was möchtest du mit deinem Tun erreichen? Warum stehst du morgens auf?
Das ist eine weitreichende Frage. Tatsächlich, also ich bin ja erst in dem Beginn dieser ganzen Sache meines Geschäfts oder meiner Person, die Dienste anderen Menschen anzubieten. Aber wenn ich es schaffe, durch meinen Anzug, so wie ich es im Beginn gesagt habe, dem Menschen die Möglichkeit gebe, er selbst zu sein, und vielleicht den beschissensten Situationen, die im Leben, wie jeder von uns kennt es, die auf ihn zukommen, dadurch vielleicht auch das einfach durchzustehen. Sei es im Beruf, sei es privat oder auch von mir aus schöne Dinge anders wahrzunehmen, weil man mit sich selber im Reinen ist. In meinem Fall ist es der Anzug, wenn ich das mit jemandem schaffen könnte oder allgemein ist es mein großes Ziel, das mit Menschen zu schaffen. Dass sich die Eigenwahrnehmung ändert, ob das Männer oder Frauen sind, völlig egal. Ja. Andere Menschen zufriedener machen und dadurch mich selbst.
Hast du das selber so auch an dir erfahren und möchtest das, dieses Erlebnis auch dadurch mit anderen teilen?
Absolut. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich der unterbewusste Grund, aber jetzt, wo ich die Frage so höre, ja. Es hat mich enorm verändert.
Wir haben, wie ich finde, unglaublich spannende Einblicke bekommen in deine Tätigkeit, in deine Leidenschaft. Ein Einblick, den man sonst so selten erhält, weil es wirklich eine Berufsgruppe ist, mit der man wenig Berührungspunkte hat. Also dafür sind wir dir sehr, sehr dankbar. Zum Abschluss, stell dir vor, es gibt eine gute Fee, die kommt und du hast einen Wunsch frei. Was wäre das?
Gesundheit, eine eigene Familie, die gesund bleibt. Weil, um das nochmal zu sagen, im Leben geht es nur ums Gefühl.
In diesem Sinne, ganz, ganz herzlichen Dank.
Ich bedanke euch, ihr habt mir einen Traum erfüllt.
Ganz herzlichen Dank.
Das war Let's Talk Why. Der Podcast von und mit Christoph Engel und Alessandro Limentani. Vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal.